Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Blühende Gesundheit. Ich bin Anna und ich freue mich total, dass du hier bist. In dieser Folge spreche ich mit Dr. Nadine Webering über das Thema Migräne. Und es war total spannend, mit ihr zu sprechen. Ich möchte kurz ein bisschen was über sie erzählen, aber das wird sie alles in der Folge natürlich auch noch machen. Aber sie ist eben Neurologin, kennt sich also fachlich und medizinisch sehr, sehr gut mit dieser Thematik aus, bringt aber auch einen totalen ganzheitlichen Blick mit rein, weil sie nämlich Ayurveda-Expertin ist und da einen total spannenden Weg gegangen ist. Und was ich noch schöner fand, war, dass sie eben total viel Verständnis und Empathie mit reinbringt, weil sie eben selbst chronische Migränikerin war. Und in diesem Gespräch verbinden wir all das. Wir sprechen über Migräne an sich, was da so passiert. Wir sprechen aber auch über die Therapiemöglichkeiten und klären allgemein so ein bisschen auf. Und ich fand dieses Gespräch super schön und kann dir auch empfehlen, dass du mal Nadines verschiedene Kanäle auscheckst, weil sie da nämlich auch generell ganz tolle Sachen macht. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der Folge. Es ist schön, dass du hier bist. Ein ganz herzliches Willkommen an dich. Ich freue mich so, dass du heute hier bei mir zu Gast bist und ich bin ganz gespannt auf unser Gespräch. Und ich würde dich aber bitten, dass du dich zu Beginn einmal so ein bisschen vorstellst, wer du bist, was du machst und uns einfach mal so ein paar Dinge über dich erzählst, die ja vielleicht interessant sein könnten.
Ja, vielen Dank für die nette Begrüßung und vor allem auch vielen, vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast. Ich freue mich jedes Mal drüber, wenn ich mit meinem Herzensthema ja irgendwo sprechen kann und vielleicht noch ein paar mehr Leute damit erreichen kann. Und es ist ganz großartig. Ja, ich bin Nadine oder Dr. Nadine Webering, wenn man es ganz formal sehen möchte. Und so heißen eben auch meine Social Media Accounts und meine Website. Deswegen findet man mich da ganz gut. Ich bin jetzt aktuell 43 Jahre alt und ich sage immer gerne, ich bin von Haus aus Schulmedizinerin oder ich war in meinem letzten Leben Schulmedizinerin. Also ich habe eine ganz klassische schulmedizinische Karriere gemacht, bin halt Ärztin geworden, dann Fachärztin für Neurologie und habe auch relativ lange und recht erfolgreich in dem Feld gearbeitet und aber immer gemerkt, dass es das nicht ist, dass es irgendwie nicht reicht, dass mir irgendwas fehlt. Ich bin ja aus dem Grund, Menschen helfen und sie zu wollen und sie zu heilen, Ärztin geworden und nicht wegen des weißen Kittels und habe einfach gemerkt, so wow, das geht nicht, ne? Also ich mache halt ganz viel Kaputtes wieder heile, aber ich gehe nie so richtig ja der Ursache auf den Grund in meinem Feld. Und diese Suche nach, wie kann ich das machen, hat mich dann über Yoga tatsächlich zum Ayurveda geführt, zur traditionellen indischen Medizin und habe dann noch ein zusätzliches Studium absolviert in dem Bereich und für mich da einfach so vollständig mein Zuhause gefunden in diesem ja ganzheitlichen Medizinsystem und dann eben wirklich auch beschlossen, die Schulmedizin hinter mir zu lassen, zumindest in dem Feld zu arbeiten. Man hört ja trotzdem nicht auf, Ärztin zu sein. Mhm. Und mich dann selbstständig gemacht eben mit dem Ayurveda und versuche jetzt so viel Ayurveda und Yoga in die Welt zu tragen, wie es irgendwie geht, in verschiedenen Themenbereichen und vor allem eben auch bei meinem Herzensthema, bei der Migräne. Und Herzensthema ist es tatsächlich, weil ich selber eine habe und hatte, kann man fast sagen, und eben dank Ayurveda es geschafft habe, aus einer chronischen Migräne, also wirklich so im Schnitt 20 Tage im Monat rauszukommen und jetzt seit über 3 Jahren komplett frei zu sein von Migräne. Und das ist einfach so ein Geschenk, das ich unbedingt immer teilen muss.
Boah, Wahnsinn. Da kannst du sehr stolz auf dich sein. Das ist ja Wahnsinn. Also ich finde das richtig intensiv, wirklich so 20 Tage im Monat ist ja wirklich richtig lange, richtig heftig. Ja. Das finde ich eigentlich auch richtig gut, um da so ein bisschen einzusteigen. Dass du vielleicht mal für Menschen erklärst, die sich darunter noch nicht so viel vorstellen können unter dem Thema Migräne, dass du mal so sagst, was das überhaupt ist und auch, weil du ja auch selber betroffen warst, dass du einfach so ein bisschen erzählst, wie sich das auch anfühlt.
Ja, voll gerne. Und das ist wirklich auch ganz, ganz wichtig, darüber zu sprechen, denn für die meisten Menschen, die keine Migräne haben, ist halt Migräne Kopfschmerzen. Ne? Ach, hast du wieder deine Migräne? Und Migräne ist halt so viel mehr als nur Kopfschmerzen. Es ist ein Kopfschmerz, ein sehr intensiver Kopfschmerz und aber einfach wahnsinnig viel mehr. Man ist halt wirklich körperlich krank. Vielen Menschen ist dabei extrem übel. Sie erbrechen sich sogar. Manche haben Symptome, die ja so fast schüttelfrostartig sind und Gliederschmerzen, Rückenschmerzen, Verdauungsstörungen, wenn die Migräne da ist. Und sie kann eben tatsächlich auch mit neurologischen Ausfällen einhergehen, also Sehstörungen oder Gefühlsstörungen oder auch Lähmungserscheinungen. Es ist wirklich ein, ja, man ist halt richtig, richtig krank und die meisten schaffen es wirklich dann nur im Bett zu bleiben und können gar nichts mehr machen, sind empfindlich gegenüber Licht und gegenüber Lärm, müssen alles dunkel machen und das reißt einen vollständig aus dem Leben und es ist einfach nicht vergleichbar mit, ich habe halt mal Kopfschmerzen, weil der Nacken verspannt ist oder weil ich einen Kater habe oder so, sondern es ist wirklich eine ganz schlimme und eben aus schulmedizinischer Sicht auch chronische Erkrankung. Bedeutet eben, wenn du eine Migräneattacke hattest in deinem Leben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es ab dem Zeitpunkt nicht mehr aufhört. Also immer wieder mal Attacken kommen sehr hoch. Und bei vielen Menschen bei uns im Westen ist es halt auch so, dass die Attackenhäufigkeit immer mehr und mehr zunimmt. Und es war bei mir auch so. Ich hatte früher so alle 3 Monate mal eine Migräneattacke und dann wurde es mit der Zeit eben immer mehr und mehr und mehr, bis ich dann am Ende wirklich kaum noch kopfschmerzfreie Tage hatte. Und Wahnsinn. Das betrifft sehr viele Migräniker bei uns in Deutschland. Ja.
Ja, und das ist auch so einschränkend, wenn ich mir das vorstelle, weil das ist ja wirklich so, dass man da wirklich am Stück richtig lange, richtig starke Schmerzen hat. Und ich weiß auch nicht, also wahrscheinlich, man kann ja nicht 20 Tage im Monat Schmerzmittel nehmen. Das heißt, irgendwann muss man auch einfach aushalten. Und ja. Ich glaube, das ist einfach so einschränkend. Nicht nur, dass es natürlich einfach ein Leid an sich ist, sondern auch eben die Auswirkungen auf soziale Leben. Also, total. Dass man natürlich auch da sehr eingeschränkt ist. Und wenn dann leider auch vom Umfeld manchmal nicht so viel Verständnis da ist, weil, ja, ich weiß auch nicht, irgendwie ist das ja manchmal so, dass man, ja, viele kennen, oh, ich habe jetzt lang gearbeitet, saß den ganzen Tag vom Laptop und habe jetzt halt Kopfschmerzen, weil ich mich überanstrengt habe oder so. Und dann nehme ich eine Tablette und dann ist das auch wieder gut, so nach dem Motto. Und das ist halt ja leider wirklich absolut nicht der Fall und auch überhaupt nicht vergleichbar, wie du gesagt hast. Und das ist eben so wichtig, dass man da auch aufklärt und dass, ja, das einfach auch den Menschen mehr und mehr klar wird, dass es eben, ja, nicht irgendwas mal Kurzes ist, sondern wirklich wahnsinnig einschränkend.
Absolut.
Ja.
Ja, und es ist für viele Betroffene tatsächlich auch mit ein Grund, warum die Häufigkeit zunimmt, weil sie eben, wenn sie dann mal keine Schmerzen haben, ganz oft dieses Gefühl haben von, ich muss jetzt wieder gut machen, was ich habe liegen lassen. Ich muss jetzt noch mehr arbeiten. Ich muss jetzt versuchen, wenn es mir gerade gut geht, alle meine Freunde zu treffen, mich noch mehr um meine Familie zu kümmern. Und dadurch schlittern sie sozusagen von der einen in die nächste Attacke, weil sie sich einfach komplett überfordern. Und dann eben die Energie wieder weg ist und dann geht es wieder von vorne los. Und das ist wirklich, hat viel damit zu tun, dass das Außen es oft nicht versteht, was da eigentlich los ist und eben, ja, dass wir selber von uns viel zu viel fordern. Also es ist bei so vielen Klienten, die ich habe, auch der Fall und das zu entlernen und zu sagen, hey, und ich darf einfach ganz normal weiter funktionieren, das ist einfach ganz, ganz schwierig, weil eben unser Umfeld es nicht versteht.
Ja, absolut. Und gerade wenn man in so einer höher, schneller, weiter Welt lebt, wo irgendwie das nicht so akzeptiert wird, wenn man mal nicht funktioniert und aus dem System rausfällt. Und es ist halt auch einfach so wichtig, dass man versteht, dass man auch nichts dafür kann, wenn man diese Erkrankung hat und dass man dann halt einfach ans Bett gebunden ist oder jetzt gerade nicht den Haushalt perfekt meistern kann oder sich bei allen Menschen melden kann oder keine Ahnung, oder seinen Job machen kann, weil man einfach krank ist. Also man würde ja auch zu niemandem sagen, der jetzt wirklich einen ganz starken Magen-Darm-Infekt hat oder, weiß ich nicht, einen Unfall hatte, so, ja, dein Arm ist gebrochen, aber heb jetzt mal bitte mit dem Arm irgendwas hoch. Also würde ja kein Mensch machen. Aber leider ist es ja bei so Sachen irgendwie nicht so das Verständnis da und dann muss man sich halt in dem Moment, auch wenn das ja mega schwer ist, lernen, selber Verständnis zu geben und selber auf sich zu achten und diese Grenzen einzuhalten, obwohl ich das selber kenne. Also ich habe zwar ja keine Migräne, aber ich weiß auch, dass das nicht immer so einfach ist, dass man das wirklich ein langer Prozess ist, bis man das lernt. Kennst du wahrscheinlich auch, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also diese Selbstakzeptanz in dem Moment und die Akzeptanz der Krankheit und zu was man eben nicht mehr fähig ist, das ist einfach, das ist so hart, aber so, so wichtig, weil ich möchte ein funktionierendes Individuum sein, ich möchte ein normales Leben leben, aber in dem Moment, wo ich es eben nicht schaffe, mit dieser Krankheit zu leben und sie zu akzeptieren, mache ich es einfach nur noch schlimmer, weil ich mich einfach kolossal überfordere und das ist auch wirklich was eigentlich der erste Schritt ist, das zu akzeptieren, damit zu leben, um da wirklich rauszukommen und eben nicht irgendwelche Medikamente zu nehmen in der Hoffnung, okay, es ist bald vorbei und dann funktioniere ich wieder.
Ne? Ja, das kann ich mir vorstellen. Wir haben jetzt gerade so ein bisschen über das Thema Gesellschaft schon geredet, aber ich wollte dich generell auch fragen, ob du so den Eindruck hast, dass die Gesellschaft und die Schulmedizin gut über das Thema informiert ist oder halt eher nicht und auch so dieses Thema ernst nehmen, haben wir jetzt kurz ein bisschen drüber gesprochen, aber ich würde gerne Gesellschaft und Schulmedizin so beides so ein bisschen beleuchten, wenn du da mal so ein bisschen was von deiner Erfahrung teilen magst, das würde mich sehr freuen.
Ja, also ne, Gesellschaft haben wir schon angerissen, da fehlt sehr oft Verständnis und sowohl eben im weiten Feld als aber auch in den Familien. Also oft habe ich Klientinnen und vor allem Frauen halt, die eben wirklich auch erzählen, ja, mein Mann, der sagte mir, ich soll mich doch mal zusammenreißen und kann doch nicht sein, dass ich jetzt schon wieder nicht kann und so. Also die wirklich auch im engen Familienkreis eben diese Akzeptanz nicht finden, aber auch so generell in auch ne, Arbeitskollegen, Arbeitgeber und so, das erlebe ich eben ganz, ganz häufig, dass da einfach gar kein Verständnis für ist. Es gibt auch Ausnahmen, die wunderschön sind, wo ich wirklich mit Klientinnen spreche, die sagen, ja, nee, auf der Arbeit ist es völlig okay, wenn ich sage, ich habe Migräne, da muss ich nicht mehr so viel machen oder darf nach Hause gehen. Aber das ist eher selten tatsächlich. Und in der Schulmedizin ist es, also es wird besser, aber es ist leider eben auch so, dass da noch ganz viel Verständnis und Akzeptanz fehlt, vor allem eben bei Nicht-Neurologen oder bei Neurologen, die sich nicht auf Migräne spezialisiert haben. Und es gibt mittlerweile sehr viele gute Neurologen in Deutschland, die halt Spezialisten sind und da auch ein wirkliches Verständnis für haben, was die Leute brauchen. Aber der Standard Wald- und Wiesenneurologe, sage ich mal, der versteht es einfach nicht. Da ist halt wirklich einfach, okay, wir haben Medikamente, ne, die akut helfen. Wir haben sogenannte Prophylaxe, also Medikamente, die man täglich einnimmt, damit die Migräne weniger wird. Und das ist es. Und es wird halt gar nicht wirklich informiert darüber, worum es tatsächlich noch geht, weil die Kollegen es einfach auch kaum wissen. Und dazu kommt eben auch noch das dass es Zeit kostet, Menschen mit Migräne wirklich zu informieren. Und in unserem System ist keine Zeit. Wenn du dir überlegst, dass du im Schnitt 7 Minuten für einen Patienten hast, da kannst du nicht drüber reden, was denn sonst so los ist und wie der Stress so ist und wie man den Stress mal reduzieren könnte und wie die Ernährung denn so ist. Und also unser Gesundheitssystem gibt es einfach auch überhaupt nicht her. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass es mittlerweile viele spezialisierte Kliniken und Ambulanzen gibt, die sich mit sowas auseinandersetzen und auch die immer mehr, immer offener werden eben für Dinge wie Yoga, Meditation, Atemtechniken und so, die einfach so, so wirkungsvoll sind, neben allem, was die Schulmedizin akut sonst noch machen kann. Aber da fehlt es noch, da fehlt noch ein ganz großes Stück tatsächlich, dass da eben auch die Patienten, wenn sie zum Arzt gehen, gut versorgt werden. Also ich habe in einer Notaufnahme gearbeitet, als Notaufnahme neurologisch geleitet und ich habe so viele Menschen mit Migräne in der Notaufnahme gesehen, wo man denkt ja, das ist doch kein Kopfschmerz, wo man in die Notaufnahme geht, die aber einfach keine Neurologen gefunden haben oder überhaupt keine Hilfe bekommen haben und so verzweifelt waren, dass sie sich wirklich dann da irgendwie in die Notaufnahme gesetzt haben und 4 Stunden auf den Arzt gewartet haben, weil sie eben nicht mehr wussten, was sie sonst machen sollten. Und das hat mir sehr gezeigt, dass da einfach noch ganz viel fehlt in unserem System. Ja.
Wahnsinn, das ist so absurd, also richtig schlimm auch. Also es ist ja super, dass wir dieses System haben, wenn man was Akutes hat, ist man ja wirklich in Deutschland super gut versorgt. Also es sei denn, natürlich leider hat man jetzt mittlerweile auch viele Fachkräftemängel, aber so wenn wirklich was Akutes ist, dann bekommt man ja gute Hilfe. Aber dass chronische Erkrankungen sich auch einfach so einen Riesenmangel und das ist so, so schade. Ich meine, die 7 Minuten, das kann man den Ärzten auch gar nicht übel nehmen. weil das geht ja gar nicht, ne? Aber es ist schön zu wissen, wie du auch sagst, um das Positive nochmal hervorzuheben, dass ja Gott sei Dank immer mehr Kliniken kommen, die auch so diesen Trend zu anderen Methoden noch finden. Ja. Und es dauert natürlich immer, bis so ein Wandel stattfindet, aber es ist gut, dass er zumindest in den Startlöchern steht und dass ja auch Menschen wie du sich so auf den Weg machen, um da so ein bisschen, ja, Revolution mit reinzubringen und irgendwie neue Methoden zu zeigen. Das freut mich auch immer sehr. Das lässt hoffen, auf jeden Fall. Ja,
auf jeden Fall.
Aber lasst uns gerne nochmal bei diesem Schulmedizinischen kurz bleiben und da deinen Background nutzen, weil mich das halt auch interessieren würde, was einfach medizinisch bei so einer Migräne im Gehirn oder im Körper generell passiert, was da so die Hintergründe sind oder ja, wie das da so abläuft.
Ja, super gerne. Wir wissen schon sehr, sehr lange eigentlich, also irgendwann in den 90ern sind so Verhaltensstudien gemacht worden mit Menschen mit Migräne und es wurde eben festgestellt, dass das Gehirn von Menschen mit Migräne ganz anders funktioniert als in Anführungsstrichen normale Gehirne, denn Migränegehirne sind nicht unnormal oder kaputt, sie sind einfach nur anders und anders bedeutet, wir sind viel, und ich sag mal wir, weil ich bin es eben auch, wir sind viel aufnahmefähiger, also unsere Sinne nehmen, das betrifft alle Sinne, viel mehr auf und es kommt sehr viel ungefiltert ins Gehirn rein und alles, was ins Gehirn reinkommt, muss natürlich verarbeitet werden. So, jemand ohne Migräne, der hat halt Filterfunktion, der hat sozusagen Türsteher und es werden nur die wirklich notwendigen Informationen ins Gehirn gelassen. Und bei einem Migränegehirn ist es halt doors wide open, alles kommt rein und alles muss eben verarbeitet werden. Und das führt dann irgendwann, wenn es zu viel wird, dazu, dass das Gehirn energieleer läuft. Das Gehirn ist das Organ in unserem Körper mit dem größten Energiebedarf, weil es einfach ja permanent arbeitet, auch wenn wir es einfach oft gar nicht merken, was es da alles tut. Und wenn das Gehirn merkt, okay, hier, ich gehe an meine Reserven, dann sendet es sozusagen einen Hilferuf aus, auf den dann ein Teil des Gehirns reagiert, der sogenannte Hirnstamm. Das ist die Verbindung zwischen Großhirn und Rückenmark. Und da sind so alle lebenswichtigen Funktionen, also unser Atemzentrum, Kreislaufzentrum, die Temperaturregulation und eben unser Erste-Hilfe-Zentrum sozusagen. Wenn irgendein Körperteil schreit, hier ist was kaputt, dann wird eben mit Signal, mit Botenstoffen reagiert und der Hirnstamm sendet dann einen Botenstoff aus, der das Ganze reparieren soll sozusagen. Und dieser Botenstoff löst eben an den Gefäßen in unserem Gehirn eine Reaktion aus. Es wird sehr gerne sterile Entzündung genannt, weil diese Reaktion wie eine Entzündungsreaktion ist. Also wenn man sich schneidet, ne, dann schwillt das ja so ein bisschen an, wenn es sich entzündet und dann lagert sich so ein bisschen Wasser im Gewebe ein und so. Und das ist so die Entzündungsreaktion und die Gefäße stellen sich eben auch in dieser Situation weit. Und das ist tatsächlich die Reaktion, die dann die Migräne auslöst. Die Gefäße sind sozusagen leichter reizbar und halt weitergestellt. Und dadurch entsteht der Schmerz. Unser Gehirn selber kann gar keinen Schmerz wahrnehmen. Deswegen kann man auch am offenen Gehirn operieren und die Leute können dabei wach sein. Aber die Gehirngefäße oder die Hirnhäute, die nehmen Schmerz wahr. Und dieses Verändern an den Gehirngefäßen, diese Reaktion, die führt eben zu den Kopfschmerzen. Deswegen beschreiben viele Migräniker auch, das fühlt sich an, wie als pocht mein Herz im Kopf oder als würde ich meine Gefäße pulsieren spüren. So fühlt sich der Schmerz an und das ist es tatsächlich auch. Und das ist eben, die Schulmedizin kann noch nicht hundertprozentig sagen, warum das tatsächlich diese Reaktion auslöst. Ich sage meinen Klienten immer, das ist im Endeffekt genau das, was dein Körper braucht. Denn du bist reizüberflutet, dein Gehirn ist komplett energieleer gelaufen und diese Reaktion erzeugt dann was? Sie erzeugt so starke Kopfschmerzen mit Licht- und Lärmempfindlichkeit, dass du dich komplett abschotten musst von Außenreizen und hinlegen musst und zur Ruhe kommen musst. Und so böse das natürlich ist, dass man das erfahren muss, aber wenn wir einfach nur ein bisschen Licht- und Lärmempfindlich wären, was würden wir machen? Wir würden einfach weitermachen. Wir würden keine Pause machen. Wir würden denken, ah, das stört mich jetzt nicht, das funktioniert schon. Und ich glaube wirklich, dass diese Reaktion vom Körper einfach gewollt ist, damit wir verstehen, okay, jetzt ist Zeit für Pause. Und da liegt eben auch ein Therapieansatz drin, das zu verstehen und sich die Pause zu gönnen, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist, weil unser Körper sendet nämlich auch vorher schon Signale. Nur wir sind halt so im Kopf in der Welt, in der wir leben, dass wir die gar nicht mehr hören können tatsächlich. Mhm. Und deswegen finde ich eben diesen Erklärungsansatz in der Schulmedizin so spannend, weil da so viel Wichtiges drinsteckt. Und vielleicht kennst du oder kennen deine Hörer auch das Konzept Hochsensibilität. Das ist ja mittlerweile sehr weit verbreitet, war sehr lange von der Schulmedizin gar nicht anerkannt. Und im Endeffekt kann man das wirklich eins zu eins übereinander legen. Also ich sage mal, nicht jeder Hochsensible hat Migräne, aber alle Migräniker sind hochsensibel. Denn bei Hochsensiblen ist es ja genauso, dass die eben alle Kanäle offen haben und so viel Information reinkommen, dass sie eben irgendwann vollständig in die Überforderung gehen. Und die Studien, die sind sogar zur gleichen Zeit erschienen, die damals zum Migränegehirn gemacht wurden und zur Hochsensibilität gemacht wurden. Die Ergebnisse kann man wirklich übereinander legen und die sind identisch. Und das ist halt wirklich, dieses Verständnis gibt uns so viel Wissen darüber, was dieses Gehirn eigentlich tatsächlich braucht. Und das dann eben auch wieder zu lernen, das ist einfach ein ganz großes Geschenk. Und für viele meiner Patienten und Klienten ist es wirklich so, wenn ich ihnen das erste Mal erkläre, dann ist so, ne, dann geht wirklich deren Herz auf und so, wow, okay, und jetzt verstehe ich es endlich. Und jetzt weiß ich eben auch wirklich, was ich brauche. Und sie können einfach viel besser auf sich achten. Deswegen ist es ganz wichtig, das zu wissen tatsächlich. Ja.
Wahnsinn, ja, mega spannend. Also das Thema Hochsensibilität ist auch so wichtig und so interessant. Und auch nicht nur, dass man einfach nur empfindlich ist oder so, wie das manche ja fälschlicherweise sagen, sondern das geht ja total tief und macht einfach mega viel Sinn. Und interessanterweise ist es auch meine Beobachtung jetzt ganz persönlich von den Menschen, die ich kennengelernt habe und mit denen ich gesprochen habe, dass auch viele von den ME-CFS-Betroffenen tatsächlich auch diese Züge haben und auch hochsensibel sind und einfach so viel wahrnehmen und so viel spüren. Und auch das ist einfach dann irgendwann auch total erschöpfend und anstrengend. Und auch das kann ich von mir zumindest auch bestätigen und finde das mega interessant. Und dass man das aber auch lernt, damit umzugehen. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass das bei mir auch immer besser wird, dass man weiß, was kann man einem zumuten, wann brauche ich Pausen, was tut mir gut. Das ist auch total wertvoll, da so ein bisschen mehr zu schauen, wie man das Leben lebt, dass das eben kompatibel ist mit der eigenen Persönlichkeit oder mit dem eigenen Körper. Das finde ich einfach auch mega spannend.
Ja, und das ist ganz wichtig, was du gerade gesagt hast, ne, mit der eigenen Persönlichkeit und dem eigenen Körper, weil, ne, wie ich vorhin gesagt habe, wir sind nicht kaputt, sondern einfach nur anders. Ne? Hochsensibilität, das wissen wir, das betrifft ungefähr 20% der Menschen und es ist einfach, das ist ein Personality Trait, das ist ein Persönlichkeitsmerkmal und nicht irgendwie mit deinem Gehirn ist was falsch, du bist falsch verschaltet oder so. und das ist einfach ganz wichtig, das zu verstehen. Und auch wirklich zu verstehen, wo kommt das tatsächlich her? Denn das ist einfach, das hochsensibel zu sein, ist eigentlich ein Evolutionsvorteil, weil wenn man sehr sensibel ist auf Außenreize, dann kann man Gefahren viel besser wahrnehmen. Man kann schneller erkennen, dass Gefahr droht und darauf reagieren. Ich erkläre das immer gerne mit Tieren, die in der Steppe stehen und grasen. Und da stehen immer so ein paar außen, die haben die Ohren so aufgestellt und passen halt auf. Und die anderen sind total entspannt. Und die außen stehen, das sind die Hochsensiblen, die eben die Herde warnen, die merken schon, dass der Löwe irgendwo losläuft, bevor der sich überhaupt überlegt hat, ich möchte jetzt was essen, weil die so sensibel sind. Und das Problem ist eben, dass wir in einer Welt leben heute, in der viel zu viele Informationen einfach da sind. Ne? Die Welt ist viel zu laut, viel zu schnell, die Ansprüche an uns sind so hoch und das führt im Endeffekt dazu, dass diese kontinuierliche Überforderung da ist. Ne?
Ja, absolut. Und das ist halt auch immer so das Ding, dass es halt einfach dann eher im Außen das Problem liegt und nicht im Inneren, aber einem wird halt so gezeigt, dass es andersrum ist, weil man eben zu den 20% gehört und nicht zu den 80% und dann ist halt auch die Wahrscheinlichkeit, dass man quasi gleich Verbündete hat. In großen Gruppen findet man mehr, aber oft in vielen Freundeskreisen kennt man das ja vielleicht auch gar nicht, je nachdem, wo man da unterwegs ist. Und das ist natürlich auch dann so, dass man dann denkt, man wäre total außergewöhnlich. Deswegen finde ich das auch immer ganz gut, wenn man sich da so ein bisschen drüber informiert, vielleicht auch schaut. Da gibt es ja auch ganz tolle Kanäle, wo man einfach merkt, man ist nicht allein damit. Ja. Und ich meine, jetzt so ist man quasi, sag ich mal, in der Wildnis, die Tiere, die da außen stehen, die sind da die Lebensretter und die das größte Geschenk für die ganze Gruppe sind. Und wenn man das so sieht, für sich, also das war das schöne Beispiel, das kannte ich tatsächlich noch gar nicht. Ja. Voll schön. Genau, und dann lass uns doch jetzt einmal noch über andere mögliche Trigger sprechen, die quasi so eine Attacke auslösen können. Also natürlich kann es sein, dass wir zu viel gemacht haben, keine Pausen genommen haben, das hattest du eben schon erwähnt. Was gibt es da noch, die man vielleicht, weil das macht ja total viel Sinn, das zu kennen, weil man dadurch vielleicht auch nochmal in der Bewältigung vielleicht ein bisschen Leichtigkeit mit reinbekommt.
Ja, ja. Das ist tatsächlich von Mensch zu Mensch natürlich sehr unterschiedlich. Mhm. Ich sage mal gerne, jeder hat so seinen Kanal, wo er hochsensibel ist. Und es gibt Menschen, für die sind halt, ist halt jede Form von Lautstärke extrem triggernd. Die laufen am besten irgendwie permanent mit so Noise-Canceling-Kopfhörern durch die Gegend. Mhm. Es gibt Leute, da sind es eher Gerüche oder da ist es wirklich, ne, viel Farbe, viel Licht, viel bunt, viel sehen, viel auf Instagram scrollen oder solche Geschichten. Ne? Wenn man sich das alleine vorstellt, in welcher Geschwindigkeit wir da irgendwie Bilder in uns reinballern, es ist so unglaublich. Und da ist es schon mal ganz spannend, eben für sich rauszufinden, gut, was ist denn eigentlich mein Kanal, wo ich in die Überforderung gehe. Ganz generell ist es aber eben wirklich Überforderung. Ich sage nicht gerne Stress, weil Stress ist sowas, ne, das ist so ausgelutscht in unserer Gesellschaft und dann teilweise auch noch so en vogue. Ne? Also wer heutzutage sagt, ich habe keinen Stress, der ist so, aha, okay, ja, dann machst du doch, dann gibst du dir doch gar keine Mühe. Also es gehört sich ja fast schon, Stress zu haben. Ja. Aber es ist natürlich eben das, mit seinem Leben, so wie man es kreiert hat halt so überfordert zu sein, dass man nicht mehr nachkommt. Sozusagen, dass man das, was man von sich erwartet, nicht leisten kann. Und das ist eben dann wieder der Punkt, wo man sagen kann, okay, hier läuft das Gehirn Energie leer. Also auch dieses Multitasken, was wir heutzutage machen. Ne? Hausfrau, Mutter, gleichzeitig aber voll angestellt, irgendwo ein Business leiten oder sonst irgendwas. Und du jonglierst mit viel zu vielen Sachen. Und das ist eben auch ein ganz großer Trigger. Viele denken, dass auch Lebensmittel Trigger sind. Und das ist teilweise so, teilweise aber auch nicht. Du hast im Vorgespräch zum Beispiel den Alkohol angesprochen. Mhm. Und das ist eben relativ häufig, dass Migräniker sagen, ja, wenn ich Alkohol, vor allem irgendwie eine spezielle Sorte trinke, dann bekomme ich davon eigentlich immer Migräne. Warum das so ist, weiß noch keiner so richtig genau. Es wird natürlich überlegt, das müssen irgendwelche Inhaltsstoffe sein, die da drin sind, die das triggern. Ich glaube tatsächlich eher, dass es so ist, dass wenn wir mal Alkohol trinken, mal rausgehen und dann sind wir länger draußen und dann sind wir im Restaurant und da ist es laut und da reden alle durcheinander und da versuchst du mehreren Gesprächen gleichzeitig zu folgen. Ich glaube eher, dass es die Situation ist, die an den Alkohol geknüpft ist und gar nicht irgendwie dieses eine entspannte Glas Wein auf dem Sofa, wo es dann bums sofort Migräne gibt, sondern wirklich eher das Gesamtpaket wieder. Ja. Viele erzählen auch, dass Sport, also intensiver Sport, Migräne triggert. Und das kann man sich auch gut vorstellen, wenn das Gehirn so gerade irgendwie kurz vorm Dispo ist und dann gehe ich noch und laufe 10 Kilometer, verbrauche also wahnsinnig viel Energie, führt das natürlich auch dann zur Migräneattacke. Also hat der Sport dann gefühlt die Migräne getriggert, aber eigentlich war ich halt wahrscheinlich schon, war die Ampel schon auch fast rot und ich habe es nicht gemerkt und habe es übertrieben. Bei vielen anderen Lebensmitteln, die auch beschrieben werden, sowas wie Käse oder Schokolade, das hört man auch sehr häufig, ist es tatsächlich so, dass das kein Trigger ist, sondern ein Warnsignal. Denn wenn das Gehirn energieleer läuft und halt um Hilfe schreit, dann entsteht tatsächlich das Verlangen zum Beispiel nach Süßigkeiten, weil die geben mir sehr schnell sehr viel Energie. Es ist sozusagen unser Körper, der versucht, die Energie schnell aufzufüllen. Das Problem ist nur, dass es natürlich nicht funktioniert, weil gerade das, was wir so konsumieren, führt nicht dazu, dass wir langfristig an Energie kommen, sondern dann, es gibt halt so ein Hoch an Energie und dann fällt das sofort wieder ab, weil der Körper eben diese schnellen Zucker auch schnell verdaut hat wieder. Und darum gibt es trotzdem Migräne. Aber ich bin tatsächlich als Neurologin noch mit der Idee groß geworden, Schokolade macht Migräne, weil dieser Zusammenhang da war. Immer wenn ich Schokolade esse, bekomme ich Migräne. Aber das war eigentlich mein Körper, der gesagt hat, hey, wir brauchen hier ganz viel Energie, bitte schieb doch mal was rein. Und da, das ist auch ganz großartig wirklich für Menschen, die Migräne haben, das zu verstehen und darauf entsprechend zu reagieren, anstatt zu sagen, okay, ich esse jetzt nie wieder Schokolade, weil da bekomme ich immer Migräne von, sondern wenn der Heißhunger auf was Süßes kommt, zu wissen, oh, das ist ein Warnsignal, hier läuft gerade was los, vielleicht kann ich das noch aufhalten.
Ja. Wow, das ist ja mega spannend, ja, und es macht einfach wieder mega viel Sinn. Also ja. Es ist ja wirklich immer so, dass unsere Körper schlau sind und gerade einfach irgendwas so brauchen. Ne? Ja. Ich finde es auch immer so faszinierend, dass quasi durch Heißhunger ein Signal gesendet wird und über welche Ecken und was das, dass das quasi unser Verhalten so sehr beeinflusst und dass der Körper dadurch nach Hilfe ruft quasi, ist so, so spannend. Also ich bin da echt immer mega fasziniert. Ja. Ich fände dann auch super cool, wenn wir jetzt direkt weitersprechen, um den Körper vielleicht noch besser zu verstehen, welche Behandlungsansätze es eigentlich denn gibt, um eben das Ganze zu verbessern.
Ja, super gerne. In der klassischen Schulmedizin, so wie ich eben sehr lange gearbeitet habe auch, und ich habe meine Facharztausbildung in einer Spezialklinik gemacht, wo es eben hauptsächlich um Kopfschmerzen und Migräne ging. Das heißt, ich habe irre viele Leute auch gesehen. Wir haben auch eine Spezialambulanz gehabt, wo halt fast nur Migräniker kamen. Und da war eben das, was wir an der Hand hatten in der Schulmedizin, habe ich gerade schon kurz angesprochen, Akutmedikation, also wenn der Kopfschmerz da ist, was kann ich machen? Prophylaxe, also etwas, was ich regelmäßig einnehme, um die Häufigkeit der Migräne zu verhindern. Und dann haben wir auch damals schon, das ist schon eine ganze Weile her, gewusst, dass die Migräne eben nicht nur einfach mit Medikamenten behandelt werden kann, sondern dass auch andere Faktoren extrem wichtig sind. Allerdings war die Schulmedizin oder ist sie teilweise heute auch immer noch nicht so weit, dass wirklich logisch zu übersetzen, sondern wir sind halt im Westen sehr, man nennt das evidence-based, wir machen Studien und dann sind die Ergebnisse da und dann halten wir uns an die Ergebnisse. Und es gab halt viele Untersuchungen, die Dinge gezeigt haben, die helfen, zum Beispiel Regelmäßigkeit im Leben, regelmäßige Mahlzeiten, regelmäßige Schlafenszeiten, solche Geschichten. Wunderbar. Trennt uns aber auch ein Stück weit von unseren Körpersignalen. Ne? Wenn ich regelmäßige Mahlzeiten zu mir nehme, also immer zur gleichen Zeit und ich aber in dem Moment gar keinen Hunger habe, dann ist es für den Körper gar nicht gut, dann zu essen, sondern ne, regelmäßig bedeutet aus meiner Sicht immer dann, wenn ich Hunger habe. Und das kann sein, dass ich mal 5 Mahlzeiten brauche und vielleicht auch nur mal 2. Aber Schulmedizin war halt so, wir haben gesagt, okay, du musst 3-mal am Tag essen, du musst so und so lange Pause dazwischen machen. Regelmäßiger Ausdauersport zum Beispiel ist auch ein Ergebnis gewesen. 3-mal die Woche 30 Minuten haben wir empfohlen. Es gibt Menschen, für die ist es großartig und es gibt Menschen, die sind so im roten Bereich, dass wenn die noch Sport machen, dass es noch schlechter wird tatsächlich. Ja. Ganz schön auch die Empfehlung, eine Regelmäßigkeit in Anspannung und Entspannung, dass man eben nicht so aus der Anspannung in die Entspannung reinfällt, weil wir wissen, dass alles, was irgendwie wechselhaft ist, die Migräne auslösen kann. Ist natürlich leichter gesagt als getan. Wenn du die ganze Woche überarbeitest wie bekloppt, dann ist nun mal einfach irgendwann Wochenende. Wie willst du da langsam rausgleiten? Du kannst nicht deinem Arbeitgeber sagen, so ab Donnerstag mache ich nur noch halbes Tempo, ne? Ja. Das macht halt keiner mit. Ne? Und also all diese Empfehlungen waren tatsächlich gut von ihrer Idee, aber eben nicht ausreichend, um wirklich langfristig was zu verändern. Und der Fokus in der Schulmedizin und eben auch bei den Patienten, die sich schulmedizinisch behandeln lassen, liegt eben ganz klar auf den Medikamenten. Es ist dieses, gib mir was, damit das besser wird. und eben nicht so, okay, was kann ich verändern, damit es besser wird? Und durch dieses Riesenpaket an Empfehlungen, was man dann in die Hand gedrückt bekommt, steht am besten alles auf einer DIN A4-Seite, zack, 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 zack. Was entsteht dadurch? Noch mehr Druck und noch mehr Stress, weil ich muss das jetzt alles machen, ich muss das alles umsetzen und muss, das weißt du selber, was das so in einem auslöst, nichts Gutes tatsächlich. Und darum hat das alles nie so wirklich gewirkt, wie es wirken sollte. Und mehr ganzheitliche Heilsysteme, wie zum Beispiel der Ayurveda, gehen da eben ganz anders dran. Auf der einen Seite sehr individuell, ne? Was brauchst du als Person und nicht eben, was brauchst du als Migräne? Was geht bei dir und was geht eben bei einem anderen vielleicht gar nicht und so. Und wir haben eben, und das ist so ziemlich das das Logischste in der ganzen Therapie, wir haben im Ayurveda einen Grundsatz, an den wir uns halten, der, wenn man verstanden hat, wo die Migräne herkommt, einfach die ganze Therapie auch erklärt. Wir sagen halt, Gleiches erhöht Gleiches und Gegenteile erzeugen Balance oder eben heilen sozusagen. Und wenn man sich eben bewusst macht, wo kommt meine Migräne her? Was sind zum Beispiel meine Kanäle? Wo verliere ich meine Energie? Kann man eben mit diesem Grundsatz ganz klar sagen, okay, dann brauche ich das Gegenteil davon. Ne? Wenn ich ständig überfordert bin, dadurch, dass halt über meine Sinne zu viel reinkommt, ja, dann brauche ich in meinem Leben Situationen, wo eben ich ja wenig Sinnesreize habe, wo ich zur Ruhe komme. Ne? Wir sprechen im Ayurveda sehr viel von Erdung zum Beispiel. Ne? Also bei eine Praxis, Übungen oder eben auch kleine Pausen im Alltag, wo ich halt die Möglichkeit habe, mich immer wieder zu erden, mich immer wieder runterzuholen und eben aus dem Kopf wieder in den Körper zu kommen. Denn das ist eben auch ein ganz wichtiger Therapieansatz. Und ich fand es so schön, wo du vorhin gesagt hast, so, es ist so beeindruckend, ne, dass unser Körper uns all diese Signale sendet und wie das alles zusammenhängt. Und er tut das permanent. Aber Migräniker, und fast alle anderen Menschen im Westen auch, sind permanent im Kopf und können diese Signale überhaupt nicht mehr hören. Ich habe Migräniker, die kommen zu mir, die können noch nicht mal beschreiben, wie sich Hunger anfühlt. Die wissen nicht, wann die Hunger haben, wann sie Durst haben, wann sie müde sind. Also wie fühlt sich das an? Und das ist ganz wichtig, da eben mit den Leuten zu arbeiten, denen wieder beizubringen, wie kann ich denn die Signale meines Körpers wieder wahrnehmen? Und auch da hilft natürlich alles, was uns eben einfach verlangsamt und aus dieser schnellen Welt rausholt. Deswegen bin ich halt auch so ein großer Fan von Yoga tatsächlich und eben nicht Yoga, wie es in den meisten Studios praktiziert wird. Ne? Einatmen hoch, ausatmen runter, einatmen rechts, ausatmen links. Völlige Überforderung, da komme ich selber nicht mit, sondern wirklich sowas. Ich habe gesehen, Yin-Yoga ist bei dir auch ein Thema. Ne? Sowas, sowas wirklich Langsames, wo man wirklich mit sich selber in Kontakt kommt und so arbeiten die meisten Heilsysteme, die eben nicht auf wissenschaftlicher Basis arbeiten, sehr individuell, also wirklich gucken, was brauchst du ganz persönlich, was ist für dich wichtig und dann eben aber auch einfach immer mit dem Wissen im Hintergrund, was ist zu viel, also was muss ich machen, um es zu reduzieren sozusagen. Mhm.
Ja, oh, so ein schöner Ansatz und das ist auch einfach so sinnvoll und das finde ich immer so schön, wenn man was einfach direkt versteht, so weißt du, nicht viel Erklärung, dass man einfach dann langsamer macht und einfach das Gegenteil quasi macht, und um in Balance wiederzukommen, so, so schön. Das heißt, wir wissen auf jeden Fall, dass, würdest du sagen, Ayurveda an sich ist auch eine Behandlungsmethode, also dass man quasi herausfindet, welcher Typ man ist und wie man sich am besten ernährt und lebt. Also das ist auf jeden Fall auch ein Teil.
Unbedingt. Na, es ist also auch bei den anderen traditionellen Heilsystemen gibt es eben vergleichbare Sachen. Ich bin halt jetzt im Ayurveda zu Hause, aber wir, und das ist eben das Schöne daran, wir betrachten halt den ganzen Menschen und wir können eben anhand der Betrachtung von allen Symptomen, die da sind, nicht nur hast du Migräne, sondern wie schläfst du, wie ist deine Verdauung, wie ist deine Haut, wie sind deine Haare, also wirklich alles, was gerade da ist, können wir sagen, was ist denn aus der Balance ausgeraten sozusagen. Wir haben im Ayurveda ein etwas anderes Weltbild als im westlichen Medizinsystem. Wir sagen, alles im Universum besteht aus 5 Elementen: Feuer, Wasser, Luft, Erde und Äther, also der leere Raum. Und alles setzt sich daraus zusammen. Und das ist eben, wenn wir gezeugt werden, haben wir eine ganz individuelle Balance dieser 5 Elemente. Und wenn die eben durch das, was wir tun, was wir essen, wie wir arbeiten, wie wir uns bewegen, aus der Balance geraten, dann macht das Krankheit. Und das können wir eben im Ayurveda analysieren und können ganz genau sagen, was braucht es eben, um die wieder in Balance zurückzubringen. Ne, wenn wir das ganz basal, hat mit der Migräne nichts zu tun. Wenn du zum Beispiel das Element Feuer nimmst und du bist, so wie ich gerade, in Costa Rica in der Hitze und du isst die ganze Zeit nur super scharf und du machst sehr intensiven Sport, irgendwie Hot-Yoga oder so, dann bringt das Feuer in dir natürlich hoch. Die ganze Zeit. Noch mehr Feuer, noch mehr Feuer, noch mehr Feuer. Und das wird dich krank machen langfristig. Und du wirst spezielle Symptome bekommen, die eben von zu viel Hitze im Körper ausgelöst werden. Das sind vor allem Entzündungen. Und wenn wir das Feuer reduzieren wollen, dann machen wir das auf allen Ebenen. Wir gucken in der Ernährung, was wirkt kühlend. Wir teilen halt Lebensmittel ein nach ihrer Wirkung auf den Körper. Wie ernähre ich mich also? Was kann ich mir eben von außen zufügen? Ne? Wir arbeiten im Ayurveda viel auch so mit Massagen, mit Ölen und so, die kühlend wirken. Was kann ich mir, was gibt es für Techniken, Atemtechniken, die mich kühlen? Und daraus schnürt man dann ganz individuell in ein Gesamtpaket, wenn man eben sieht, bei dir wäre jetzt zum Beispiel Feuer zu hoch. Und kann dann ganz genau sagen, wie musst du dich ernähren, welche Bewegung ist für dich gut, welcher Tagesrhythmus, welcher Lebensrhythmus ist für dich gut. Und bei der Migräne ist es eben genauso. Wir wissen bei der Migräne, dass da die Elemente Luft und Äther, also Luft und leerer Raum, erhöht sind, die mit speziellen Qualitäten einhergehen, vor allem eben der Qualität Bewegung. Ne? Luft, also sowas wie halt Wind, Sturm, ist halt sehr bewegt und da sind wir wieder bei dem Schulmedizinischen. Unser Gehirn ist sehr bewegt. Ne? Es bewegt sich irre viel im Gehirn, weil wir so viel aufnehmen und verarbeiten müssen. Also brauchen wir das Gegenteil von Bewegung und das ist Erdung. Und wir können uns eben über Lebensmittel erden, über die Art, ne, wie wir essen, wie wir kochen, vor allem auch wie wir essen, ist ganz existenziell im Ayurveda. Das machen wir im Westen ja eigentlich auch nicht so gesund meistens, irgendwie das Essen vor dem Fernseher und dann merkt man, die Schüssel ist leer und hat gar nicht mitbekommen, dass man gegessen hat oder eben schnell das Brötchen an der Haltestelle und in der Bahn reingeschlungen und so. Auch wie wir essen hat eine ganz große Auswirkung, aber eben auch über andere Techniken und über Bewegung und vor allem eben, und das ist bei Migräne ganz wichtig, darüber sich anzugucken, wie ist denn dein Alltag? Was sind deine speziellen auslösenden Faktoren? Denn das erkläre ich meinen Klienten immer gerne, eine Krankheit zu haben, ist aus ayurvedischer Sicht wie in einem Boot zu sitzen, so ein kleines Holzboot, wo Löcher drin sind und das Holzboot beginnt zu sinken und du hast einen Eimer und du schöpfst halt das Wasser auf der einen Seite raus, um eben noch trocken ans Ufer zu kommen. Wenn du aber deine auslösenden Faktoren nicht mit anguckst und behandelst, dann ist es wie, als steht auf der anderen Seite jemand und schöpft dir einfach die ganze Zeit Wasser wieder rein. Das heißt, du wirst nie trocken ans Ufer kommen. Und darum ist eben auch das Anschauen, was ist bei mir ganz individuell denn der Grund, warum ich immer wieder energieleer laufe und dafür eine Lösung zu finden, auch ein ganz großes Thema eigentlich in allen holistischen, also ganzheitlichen Heilsystemen und nicht einfach dieses, okay, Stempel drauf, Migräne und das müssen wir jetzt irgendwie wegbekommen, sondern wie ist es überhaupt passiert? Denn erstmal waren wir ja eigentlich nur hochsensibel. So, was ist passiert, dass aus der Hochsensibilität eben wirklich dieses Alarmsignal deines Körpers werden musste, dass du dich jetzt bitte hinlegst und alles dunkel machst und alles still machst? Da gab es einen Grund und das schauen wir uns auch intensiv an.
Ja, mega spannend und ich finde auch so gut, dass du es sagst, dieser holistische Ansatz, weil natürlich ist es super gut, dass, sage ich mal, in diesen Kliniken, in denen du gearbeitet hast oder Ambulanzen, dass man da gesagt hat, so 3x die Woche 30 Minuten Ausdauersport ist ja schon mal ein guter alternativer Weg. Ja. Dennoch ist es so, dass ich da wieder nicht auf meinen Körper höre, sondern einfach das mache, was jemand anders mir sagt. Ja. Wenn ich aber in dieser Woche einfach so viel Stress hatte und eigentlich mir einfach nur gut tun würde, jetzt ganz gemütlich auf dem Sofa zu sitzen und was zu lesen oder ein bisschen ganz sanftes Yoga zu machen, steht aber leider nicht in meinem Plan, weil der Plan synchronisiert sich leider nicht mit meinem Körper. Und deswegen finde ich es immer so schön, wenn man eben wirklich schaut, was ist individuell wichtig für meinen Alltag, für meinen jetzigen Zustand, in dem ich mich gerade befinde. Und deswegen bin ich da auch so ein Fan vom Ayurveda und generell auch von diesen holistischen Ansätzen, weil das einfach so, so hilfreich ist und es auch oft nicht darum geht, die perfekte Ernährung zu haben oder da alles so perfekt abzuklappern. Das ist super wichtig als Grundlage, aber der komplette Lebensstil, wie lebe ich, was mache ich, wie gestalte ich meinen Alltag, ist auf lange Sicht halt viel, viel gesünder als alles andere. Und das finde ich ist mega hilfreich, dass du das so sagst. Und was wir auf jeden Fall auch mitnehmen können, ist, würde ich sagen, dass wir in diese Verlangsamung immer wieder gehen. Nervensystem ist wahrscheinlich auch ein Ding, also einfach da so in Regulation zu kommen.
Absolut,
Kannst du auch gleich gerne nochmal mehr zu sagen und halt einfach diese Pausen und diese Langsamkeit sich irgendwie immer wieder zu schaffen. Würdest du, ist beim vegetativen Nervensystem das so, dass das wirklich im direkten Zusammenhang auch steht oder ist das einfach nochmal so eine zusätzliche, hilfreiche Geschichte?
Ich würde sagen, es steht eigentlich im direkten Zusammenhang und das ist, also das sieht man eben auch daran, dass eben die Migräniker nicht nur Kopfschmerzen haben, sondern dass der ganze Körper mitreagiert. Denn das sind wirklich Reaktionen deines vegetativen Nervensystems, ne? Dass die Leute Kreislaufbeschwerden haben, dass es schwindelig wird, dass sie Verdauungsstörungen haben. Ne? Wenn wir im Stressnervensystem, also im Sympathikus nennt man das ja, sind, dann gibt es eben auch Verdauungsstörungen, weil wenn wir dauerhaft da drin sind, dann wird unser komplettes Verdauungssystem halt runtergefahren, weil ist eine gute Sache, wenn wir vor dem Säbelzahntiger weglaufen wollen, möchten wir nicht gleichzeitig verdauen. Wir wollen alle unsere Energie da, wo sie gebraucht wird. Aber wenn wir eben chronisch da drin stecken, führt es zu Verdauungsstörungen. Und all diese anderen Symptome, die mit der Migräne einhergehen, kann man eben wirklich daher leiten, dass dieses Nervensystem auf Hochtouren läuft. Und man kann es sich natürlich auch vorstellen, ne? Ein Gehirn ist nicht dafür gemacht, diese Welt kontinuierlich aufzunehmen und zu verarbeiten. Das bedeutet einfach Dauerstress für den Körper. Also wenn man da eben eine Möglichkeit hätte zu sagen, ich stecke jetzt eine Nadel in dich rein und ich kann jetzt messen, wie hoch dein Sympathikus gerade ist, dann würde man sehen, dass das wahrscheinlich bei Migränikern dauerhaft über die Skala schwingt und also gar nicht mehr messbar hoch sein wird, weil die eben durch diese Daueranspannung, aber natürlich auch durch den dauernden Schmerz. Ne? Auch Schmerz ist ein Trigger fürs Stressnervensystem. Wenn wir Schmerzen haben, dann schüttet der Körper eben auch Stresshormone aus und versucht eben vor allem mit diesen Stresshormonen auch den Schmerz zu regulieren. Cortisol zum Beispiel ist halt ein Hormon, das sehr positiv auf Schmerzen wirkt, das Schmerzen reduzieren kann. Aber es ist natürlich nicht so gedacht, dass wir dauernd in diesem Cortisolbad schwimmen, weil das macht auch wieder was mit dem Körper. Und da gibt es eben super engen Zusammenhang und darum arbeite ich sehr viel auch mit meinen Klienten und ich habe also ein größeres Feld sozusagen, wo ich mit Menschen zusammenarbeite, so eine Membership, also wie so eine Mitgliedschaft sozusagen, wo es eben um Migräne geht und auch mit denen arbeite ich wahnsinnig viel mit dem Atem, weil unser Atem ist tatsächlich das einzige Mittel sozusagen, wo wir auf diesen Faktor Nervensystem zugreifen können. Wir können über den Atem und vor allem eben die Bewusstmachung und Verlangsamung des Atems aktiv rauskommen aus dem Sympathikus, also aus dem Stress, rein in den Parasympathikus, in die Entspannung. Wir können es so sozusagen selber steuern und das zu lernen ist eben auch, das kann echt eine ganze Menge verändern. Also hat ganz viel damit auch zu tun. Ja,
ja, mega spannend. Ich finde das Thema vegetatives Nervensystem auch so hilfreich und so spannend. Und es ist auch wieder irgendwie sowas total Sinnvolles und das mag ich halt auch immer, wenn man das so verständlich ist, wenn das irgendwie so ins Bild reinpasst, ist einfach auch immer total hilfreich, weil ich glaube, das motiviert einen dann auch, also leider ist ja oft so Yoga und diese ganzen Methoden noch so anders besetzt, dass man das vielleicht eher in so eine esoterischere Ecke packt, was ja auch überhaupt nicht schlimm ist. Aber für manche ist sowas ja gar nichts. Ja. Aber es ist einfach so, dass wir durch unseren Atem wirklich direkt den Vagusnerv stimulieren und der uns direkt wieder in diesen Regenerationsmodus weil es einfach so interessant und so schlüssig.
Ja, und das Geschenk daran ist eben auch wieder, und das ist halt so mein großes Motto in meiner Arbeit, immer diese Selbstwirksamkeit. Ja. Es ist halt nicht dieses, ich gebe meine Verantwortung beim Betreten der Praxis ab und hänge sie mit meiner Jacke an die Garderobe und jetzt macht jemand anders was auf mich drauf, sondern ich kann das selbst regulieren, ich kann das selbst steuern, wenn ich mir erlaube, anstatt jetzt weiter zu rennen, mich einfach mal 3 Minuten hinzusetzen, die Augen zuzumachen und einfach nur mal langsam und lang zu atmen, tief in den Bauch zu atmen. Man muss gar keine spektakulären Techniken irgendwie erlernen. Dann habe ich das gemacht. Ich war selber wirksam. Und das ist, das wirst du bestätigen können, eben bei deiner Geschichte auch, wie wichtig das ist. Und bei Migränikern ist es eben auch das wahnsinnig wichtig, weil sie dieses Gefühl so verlieren, dass sie überhaupt selbst irgendeinen Einfluss auf ihr Leben haben. Und dann zu spüren, ich selber kann was verändern, das ist ein wahnsinnig großes Geschenk.
Absolut, ja. Und das ist halt auch wirklich so eine schöne Nachricht, die man einfach so rausbringen kann, weil man ja oft auch einfach verzweifelt ist, dass man nicht ernst genommen wird, wie wir am Anfang besprochen haben, dass es so wenig immer noch gibt, was man machen kann, beziehungsweise was man auf den ersten Blick sieht. Es gibt natürlich Gott sei Dank immer mehr und dann auf solche Dinge zu stoßen und zu merken, ach Wahnsinn, ich kann sogar selber von zu Hause aus und überall meine eigenen Tools mitnehmen und meinen Körper somit besser verstehen und auch unterstützen, finde ich einfach mega, mega schön und voll cool, dass du das geteilt hast. Würdest du sagen, das waren so die Grundbausteine? Natürlich muss ich hier jetzt auch nochmal ergänzen, dass das wieder ein ganz vielschichtiges Thema ist und dass man in so einer Podcast-Folge das auch immer nur anreißen kann. Ja. Es ist so individuell, es gibt so viele verschiedene Ursachen, so viele verschiedene Dinge, die helfen können, aber trotzdem haben wir ja jetzt schon mal, würde ich sagen, ein grobes Bild gezeichnet und ich glaube, allein die Nachricht, man kann was machen, ist für viele Betroffene schon total wertvoll und schön, aber wenn du jetzt noch irgendwas ergänzen möchtest zu dem Thema, dann kannst du das auch sehr gerne machen.
Also ich glaube wirklich, dass wir da eigentlich alles umrissen haben, was erstmal wichtig ist, weil ich werde oft in so Podcasts dann gefragt, kannst du das jetzt mal aus ayurvedischer Sicht erklären? Und was isst man denn jetzt am besten? Und das ist, wie du sagst, es macht überhaupt keinen Sinn, weil es eben so individuell ist und weil es vor allem, und das ist eigentlich die absolut wichtigste Take-Home-Message, vor allem darum geht, wieder mit sich selbst in Kontakt zu kommen und zu verstehen, was ich jetzt brauche. Und dann gibt es natürlich ganz viele Informationen aus dem Ayurveda, TCM, was auch immer man anwenden möchte, die einem dann helfen, diese Lücke zu füllen von, okay, ich verstehe, mein Körper sendet mir das Signal Heißhunger, ich verstehe, Schokolade ist nicht die beste Idee, was brauche ich denn? Und da findet man eben in so Heilsystemen dann auch die Tools tatsächlich, wie man sich dann am besten unterstützen kann. Aber wie du sagst, es ist eben was sehr Individuelles und was eben nicht bedeutet, dass man jetzt dann sagt, okay, jetzt habe ich das gehört, aber was soll ich jetzt machen? Ich weiß ja nicht, was ich tun soll, sondern wichtig ist es wirklich über diesen Tellerrand von, es gibt nur Tabletten oder mir kann gar keiner mehr helfen, rauszugucken und eben einfach zu schauen, was gibt es denn noch? Ne? Kann ich irgendwas, und so schön, wie du gesagt hast, kann ich irgendwas hier zu Hause machen für mich, was mir gut tut? Kann ich das rausfinden? Und da geht es eben auch ganz viel, wenn ich in meiner Membership mit den Menschen arbeite, wirklich darum, einfach nicht zu sagen, du musst jetzt das, sondern hey, ich gebe dir immer wieder neue Tools an die Hand und du probierst für dich aus, was sich gut anfühlt und was zu dir passt und wo du spürst, das hilft mir jetzt. Und es ist halt einfach spannend, in unterschiedlichen Systemen zu gucken und wirklich auch zu gucken, was resoniert mit mir. Und da muss man jetzt gar nicht losgehen und sich einen Ayurveda-Arzt suchen, der einen jetzt behandelt. Das ist dann wieder nur Verantwortung abgeben, sondern vielleicht einfach losgehen und nach Informationen gucken. Es gibt zum Beispiel, ich rede da viel zu selten drüber, ich vergesse es gerne mal, ich habe ein Buch darüber geschrieben, Migräne ganzheitlich behandeln mit Ayurveda. Und da sind so all diese Sachen, worüber wir gesprochen haben, noch in der der Tiefe und ganz viele Übungen drin und Sachen, die man ausprobieren kann. Und na, das kostet irgendwie 16,99. Ne? Da geht man kein Risiko ein, da kann man einfach reinschnuppern. Und wenn man dann merkt, okay, nee, Ayurveda ist nichts für mich, ich gehe mal weiter, dann hat man nichts verloren. Das Wichtigste, und das ist, glaube ich, die Take-Home-Message, die ich mitgeben möchte, ist, einfach loszugehen. Nicht zu sagen, okay, mir kann eh keiner mehr helfen, ich habe alles probiert, sondern einfach loszugehen und eben zu gucken, was gibt es denn noch neben der westlichen Medizin, und es gibt so wahnsinnig viel. Und auch nicht auch Yoga ist nicht für jeden was. Ne? Es gibt ganz viele Leute, genau, die sagen, so, nee, das mag ich überhaupt gar nicht. Also ich unterrichte regelmäßig einmal die Woche Yoga in dieser Membership, und eigentlich alle, die eingestiegen sind, waren dann irgendwann an dem Punkt, boah Gott, endlich habe ich was gefunden, was mir gut tut an Bewegung. Aber die am Anfang aber auch so waren, so, oh nee, Yoga passt nicht zu mir, ich bin ja total unbeweglich und so. Aber ne, man wird halt Schritt für Schritt daran geleitet und merkt dann plötzlich, oh wow, das tut einfach gut. Und dann geht es nicht mehr um diese Sache Yoga, um Räucherstäbchen anzünden und Om oder so, sondern es geht einfach darum, oh, das tut mir gut. Und und das ist es eben, über den Tellerrand gucken, schauen, was gibt es noch, sich informieren und wieder selbstwirksam werden, das ist ganz wichtig.
Oh, so schön, ganz toll hast du das gesagt, ich finde das mega hilfreich und genau richtig, und ich werde auf jeden Fall auch dein Buch verlinken, sowie auch natürlich den Zugang zu dir und deine Kanäle, das ist ganz wichtig, gerade für Leute, die sich da noch mehr einlesen wollen, weil du dich ja wirklich vollumfassend mit dieser Thematik befasst hast, und einfach, was ich so cool finde, dass du halt so ganz, also drei große Säulen miteinander verbindest. Also du hast diese schulmedizinische Erfahrung, du hast den ganzheitlichen Ansatz und du hast auch die persönliche Erfahrung. Du weißt, wie das ist, und dadurch hast du ein totales Verständnis, und das hat man in diesem Gespräch einfach total gemerkt. Und das finde ich so schön, dass du da so, ja, einfach so mega vielen Menschen helfen kannst und das einfach, ja, dein Wissen und deine Erfahrung einfach so verbindest. Also vielen Dank auf jeden Fall für deine Arbeit und dass du auch hier zu Gast warst. Ich fand es mega inspirierend und cool. Und auch mega cool, dass wir aus Deutschland bis nach Costa Rica hier sprechen konnten heute, was ich auch sehr spannend fand.
Ja, cool. Ja, super schön. Mir hat es auch wirklich Freude gemacht. Und du bist eine ganz tolle Podcast-Partnerin, denn genau das hast du nicht versucht, was alle immer versuchen, aus mir rauszukriegen. Dieses, gib mir doch die eine Lösung, damit meine Hörer jetzt irgendwie besser werden, sondern man spürt ganz klar, dass du vielleicht mit einer anderen schulmedizinischen Diagnose, aber genau diesen Heilungsweg gehst und gegangen bist, den ich halt für mich selber auch gegangen bin. Und es hat mir richtig viel Freude gemacht, mit dir zu quatschen. Dankeschön.
Danke dir. Total schön, dass wir uns kennenlernen durften und dass du hier zu Gast warst. Und danke für deine Worte. Und natürlich auch danke an alle, die zugehört haben. Ich hoffe, dass ihr irgendwas mitnehmen konntet für euch. Und wenn es nur der letzte Satz von Nadine war, einfach losgehen und schauen, was es noch so gibt. Oder vielleicht irgendwie eine Anregung für deinen Weg. Ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du den findest, und weiß auch, dass du alles in dir hast, um das zu bewältigen. Und ich hoffe, dass wir uns vielleicht hier nochmal hören, beziehungsweise du mich, und du vielleicht nochmal öfters einschaltest. Und vielen Dank, dass du auch mit zum Schluss dabei geblieben bist. Tschüss!
Tschüss!